Sie haben an allen Stellen gedreht und haben alles geschafft, bis auf eines, was sie immer noch nicht hingekriegt haben, ist die Digitalisierung.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hi Felix.
Schön, ganz spontan, vor nicht mal 5 Stunden habe ich gefragt, wir sollten mal wieder Podcast produzieren. Und du, warum nicht jetzt? Gute Idee.
Ich fand, das war eine hervorragende Idee, um diese Woche zu einem genügsamen Abschluss zu bringen.
Sehr schön. Ich bin dadurch nicht ganz so vorbereitet, aber und habe vor allem einen Wein aus eigenen Beständen genommen, weil das, was ich für dich vorgesehen hatte, noch in der Post ist. Aber why not? Ich würde sagen, wir würfeln direkt los, oder?
Ja, klar. Ach, super. Eine Eins. Eine Eins.
Oh,
Reroll.
Wieder eine zweite Chance.
Ja,
die will ich ja wirklich haben. Wieder eine Eins.
Eine Fünf. So, jetzt ich aber. So, ich schenke dem Felix heute Riesling ein. Und zwar die 22er Kapelle, 2022 Kapelle vom Weingut Leiner, Sven Leiner aus der Pfalz. Und später schenke ich ihm auch noch mal ein Proxy ein, also eine alkoholfreie Variante von denen, ein Field Blend, der Kombucha, Traubensaft und rote Beete als Basis hat. Ich finde es ziemlich cool. Ich habe Felix jetzt noch nicht verraten, dass es ein Proxy ist. Ich wollte es einfach so mal einschenken, mal gucken. Wir starten aber erstmal mit dem Wein und schauen mal, wie Felix den so findet.
Sehr schön. Dankeschön.
Cheers.
Cheers.
Ah. Ah, schön. Ja, mit was fangen wir an? Mit unserem Live-Podcast oder dass Michel Roland und Chuck Norris vielleicht doch dieselbe Person waren?
Sind die heute beide gleichzeitig gestorben?
Ja,
oder? Chuck Norris habe ich gehört, Michel Roland habe ich nicht mitbekommen.
Ja, doch, ist auch leider in der Nacht zu heute verstorben. Michel Roland, können wir vielleicht 2, 3 Worte drüber verlieren? Der erste große Flying Winemaker der Welt.
War das wirklich der erste?
Also vielleicht, weiß ich nicht, ob es der allererste war, aber man könnte ja schon sagen, der am meisten Einfluss drauf hatte.
Ja. Weil er in diesem einen Film, wie hieß der noch, sich dabei hat über die Schulter schauen lassen und wahnsinnig schnell mal so ein paar Blockbuster-Cuvées zusammengestellt hat. Und dann wurde ihm nachgesagt, er wüsste genau, wie Parkers Geschmack ist und könnte das genau nach Parkers Geschmack alles einstellen. Ein Flying Winemaker, ja.
Ja, man könnte jetzt auch despektierlich formulieren, Terroir war da völlig egal. Rebsorten waren da völlig egal, was Autochton oder sowas anbelangt, sondern nur eine Idee, ne? Also so ein Geschmacksbild.
Ja.
Und das wurde dann verpflanzt, egal wo auf der Welt eigentlich.
Das stimmt. Er hat vor allem mit den bekannten internationalen Rebsorten gearbeitet oder zumindest wenn die Teil des Ganzen waren. Und hat küvettiert vor allem. Aber ob ihm das egal war, weiß ich nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich denke, dass das so ein sehr feindbildgeprägter Blick auf ihn und seine Weine waren, die ja schon so, das kann man glaube ich schon zusammenfassen, das ist eher auf eine opulente Frucht, eine frühe Zugänglichkeit, bisschen höher im Alkohol geprägt war. Ich denke, das kann man schon.
Ja, ich glaube, so der Satz, schmecken muss es, der wäre ihm nicht Feind gewesen.
Ja, das glaube ich auch. Ist auf jeden Fall sehr, sehr kontrovers auch diskutiert worden und war für manche auch echt ein krasses Feindbild, glaube ich. Diese Parkerisierung verschiedener Regionen und so dem Etablieren eines einzigen, also von einem Weinstil auf der ganzen Welt, das so zu verpflanzen. Aber er war wahnsinnig erfolgreich, muss man auch sagen. Ne?
Ja.
Also schon spannend.
Ob wir in 50 Jahren noch über Parkerisierung reden oder ob es dann einfach wahrgenommen wird als das Jahrzehnt, in dem der Klimawandel es allen ermöglicht hat, auch mit einem mittleren Aufwand immer einen optimalen Reifezustand zu erzielen.
Das ist eine gute Frage.
Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher. Parker mochte halt kein Grün. Aber
ja. Weißt
du was? 90% der Leute mögen kein Grün. Und das war das Jahrzehnt, in dem die Weine nicht mehr grün waren.
Mhm. Es ist, mal sehen.
Ob das jetzt Packerisierung war? Vielleicht leben wir lang genug um das. Also 100 Jahre danach werden wir nicht mehr leben, aber so 60 Jahre nach dem Ganzen,
ja.
Das könnte durchaus sein, 2050, 2060, habe ich eigentlich vor, noch da zu sein. Und dann kann man mal gucken, wie sich das dann so, wenn dann die nächste Stufe des Klimawandels erreicht ist, ob man das dann noch als Parkerisierung bezeichnet oder einfach als den Anfang dieser tiefgreifenden Veränderung.
Ja, der ja, fortschreitenden Reife auch und so. Na ja, schon spannend. Wir haben uns länger nicht gesehen.
Stimmt.
Viele Termine waren zwischendurch. Ich hoffe, du sagst noch ein bisschen was zu ProWein, bin ich neugierig.
Ja.
Wir haben Live-Podcast gemacht in Oberursel. Da will ich noch 2-3 Worte dazu verlieren. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, bis auf meine Rückfahrt.
Ja.
Da haben wir im selben Fastfood-Restaurant was gegessen. Ich hätte auch lieber mal frittierte Pommes oder so essen sollen und kein Fischbrötchen. Das hat mir ganz schön den Stecker gezogen. Es war so grausam. Aber da muss ich auch sagen, ich habe es euch schon gesagt, die tiefe Liebe meiner Frau, die, als sie nach Hause kam, später als ich, und mich im Badezimmer vorfand, nachdem ich mit euch Weintour gemacht habe, die nicht sofort den Besen rausgeholt hat, um mich zu verprügeln, sondern sich rührend um mich gekümmert hat, war wirklich...
Hat ihr die Haare gehalten.
Ja, genau. Meine lange Mähne. Es war total schön. Ich fand, das war... aus vielen Gesichtspunkten heraus ein sehr gelungenes Event. Ich mag noch 2-3 Worte über die Inklusion und der Gedanke, der dahinter steht, verlieren, weil es mich ja auch persönlich nochmal anders betrifft. Ich arbeite ja an der ältesten Inklusionsschule in Deutschland. Ich habe da, also ich arbeite da auch aus Überzeugung, weil ich der Meinung bin, dass Teilhabe wichtig ist.
Ja.
Und für uns ist schon der Übergang auf die Oberschule immer ein bisschen traurig, weil es in Berlin auch im Oberschulbereich nicht so viele Schulen gibt, die das Thema Inklusion wirklich ein bisschen weiter denken. Und ganz bitter wird es eigentlich dann im Übergang auf den Arbeitsmarkt, weil da sind die Chancen einfach der Teilhabe sehr, sehr viel geringer und eigentlich meistens irgendwie sozial unterstützt und selten wirklich aus der Privatwirtschaft, dass da gleiche Bedingungen hergestellt werden. Und das versuchen die in Oberursel mit ihrem Konzept bei Coffees, Brownies und Downies. Und ja, das ist nur unterstützenswert. Also ich finde, dass die da ein sehr gutes Konzept haben, dass die Dinge wirklich professionell angehen, gewinnorientiert mit einem sozialen Gesichtspunkt. Das ist schon wirklich, kann man den Hut ziehen, weil das ist auch verdammt viel Bürokratiearbeit. Meine Güte, das ist unglaublich, was diese ganze Beantragung und Unterstützungssummen und hast du nicht gesehen. Also das machst du nicht mal nebenbei.
Ich fand es schon mal besonders schön. Ich hatte das vorher schon auf Videos gesehen, deswegen hat es mich nicht so überrascht, aber es hat mich dann doch noch mehr beeindruckt, als ich da war, wie enorm stylisch das Café ist. Das ist ein wirklich schönes Designer-Café, das, wie mir Max sagte, auch sehr weiblich sein soll. Das Café hat kaum Ecken, alles rund, irgendwo durch Säulen aufgefangen oder sowas, oder geschwungene Wände, da wo Zwischenwände eingezogen wurden. Und sehr bunt, ohne grell zu sein und sehr fröhlich. Und dann eben eine gute Kaffee- und Speisenauswahl, groß, gar nicht so leise sozusagen, also busy, und aber mit Rückzugsecken und mit einer spannenden Bestuhlung, teilweise so Gartenschaukeln und so weiter, teilweise ganz ordentlich bestuhlt. Also man kann sich das aussuchen, wie man sitzen möchte. Sehr leckere Waffeln, lecker. Und soweit ich weiß, auch einen ziemlich guten Mittagstisch, wo die mit sehr renommierten Köchen kooperieren, die dann Rezepte entwickeln, die man eben auch in so einer Inklusionsküche gut nachkochen kann. Und das Herzstück, eine unfassbar teure Kaffeemaschine, die als Vollautomat bedienbar ist, aber sozusagen unter der Haube steckt eine Barista-Maschine, damit eben auch die Mitarbeiter entsprechend damit umgehen können. Eine Wahnsinnsinvestition steckt dahinter drin.
Ja.
Aber genau, Bürokratie, dann kriegst du die Hälfte zurück. Das war immerhin schon mal ganz gut.
So sieht's aus. Total schön. Ganz nettes Personal. Sehr. Ganz herzlich. War wirklich so, wie du es in der Gastronomie auch brauchst. Ne? Also brauchst halt herzliche Menschen, die da arbeiten, die im Publikumsverkehr wissen, wie sie sich zu verhalten haben und so. Das war ganz toll. Richtig guter Vibe, so war eine gute Stimmung da.
Ja.
Und unsere Veranstaltung fand ich auch extrem nett. Nee, nett ist das falsche Wort. Spektakulär, fast schon. Es war ziemlich gut gefüllt. Ich glaube, viel mehr hätte es auch gar nicht gekonnt. Der Raum war ganz schön voll, ne?
Wir
zwei,
haben,
drei, würde
genau,
ich sagen.
Haben, wenn ich es richtig erinnere, haben wir 29 von 30 Karten verkauft.
Ja. Mit uns und Max dann waren wir so 34, glaube ich. Das war eine richtig gute Größe. Total interessiertes, sympathisches Publikum. Also ja, geht unser Gruß nochmal raus in die Ecke Frankfurt. Voll schön, dass ihr euch da auf den Weg gemacht habt und diesen Abend mit uns gestaltet habt. Es war wirklich ganz nette Gespräche davor, danach, während des Podcasts. War super.
Ja, hat mir auch gut gefallen. Waren einige dabei, waren ja auch zwei oder drei dabei, die schon zum Champagner-Pop-Up hochgekommen waren, hier nach Berlin. Ich sag mal, die Community, die wir haben, ist wirklich viel wert. Die Frankfurter haben ja lange nicht getagt, obwohl es diese Frankfurter Blindfluggruppe so auf dem Papier gab. Ich habe dann jetzt auch rausgefunden, warum, weil tatsächlich die alle quasi in den Frankfurter Außenbezirken wohnen und dann quasi die Hälfte müsste einmal komplett durch die Stadt oder so. Man hat einfach keinen Versammlungsort gefunden. Jetzt haben sie einen Café gefunden, wo sie tagen dürfen und haben jetzt auch neulich getagt. Also jetzt gibt es, glaube ich, tatsächlich eine aktive Frankfurter Runde und die haben auch viel Spaß gehabt. Jetzt sind die allerdings, glaube ich, haben sich im Moment auf 12 oder sowas beschränkt, was natürlich schwierig ist bei 30 Leuten, die sich dafür angemeldet haben. Muss man, gut, das ist jetzt zum Glück nicht unser Problem, aber finde ich schön, dass wir da jetzt auch diese Lücke geschlossen haben. Hatten wir auch angekündigt, dass wir das da noch machen. Das war auch da so, dass Christian, einer der beiden Christians, wir haben einen mit K und einen mit C gehabt, da noch ein paar Worte gesagt hat, damit man die Leute dann nochmal zusammenfindet. Die waren da aber, glaube ich, schon so weit, dass sich aus der WhatsApp-Gruppe schon 9 oder 10 Leute zusammengefunden haben. Aber ich glaube, zwei sind dann noch dazugekommen. Ich habe auch schon das Line-Up geschickt bekommen von dem ersten Treffen, haben spannende Weine verkostet. Ja, fand ich auch sehr schön, dass das geklappt hat endlich.
Es war auch ein recht junges Publikum, finde ich. Also wir hatten einen guten Spread so zwischen jungen Menschen und ein bisschen lebensälteren Menschen. Das fand ich auch schön. Das ist für uns jetzt nicht so überraschend, weil wir ja durchaus wissen, dass uns auch jüngere Menschen hören. Und das fand ich aber trotzdem schön zu sehen, dass sie sich aufmachen, um mit uns da so einen Abend zu verbringen.
Ich sag gleich nochmal was zur Demografie. Ich habe das für meinen Teil, nur eine Sekunde noch, hat so ein bisschen, wo wir eigentlich altersmäßig im Moment stehen.
Ah ja, cool. Das passt ja gut. Das war echt nett. Und die, ich habe die ja auch interaktiv ein bisschen gefordert. Sie mussten Rezepte ziehen und dann die Rezepte begleiten mit Wein. Dann wurde darüber ein bisschen diskutiert. Und dann war es nicht so, dass sich keiner getraut hat, sondern es war wirklich ganz lebendig und dann wurde mal ein bisschen gegenargumentiert und es war wirklich ein schöner Abend. Und wir haben es ins Oberurseler Tagesblatt geschafft. Ja. Der Oberurseler Bote oder so.
Die Oberurseler Stimme. Keine Ahnung. Ja. Ja, schön mit einem großen Bericht. Das fand ich auch sehr nett. Ja, ja. Ich muss mal gucken, ob ich noch den Link finde. Dann könnte ich den direkt mal hier drunter legen.
Ja, gute
die,
Idee.
Die mal lesen wollen. Also das ist, ja, hat viel Spaß gemacht. Wir haben das jetzt mal durchkalkuliert. Wir haben logischerweise auch eine Saalmiete gezahlt sozusagen. Wobei wir natürlich mit Max dann auch einen Hörer und Komplizen hatten und wir das einfach so gemacht haben, dass wir gesagt haben, nach Abzug der direkten Kosten teilen wir aber durch 4. Er ist dann sozusagen einer von uns und er kriegt dann 1/4 ab. Wir haben dann noch ein bisschen, also wir haben die Weine dann davon abgezogen, unser Bahnfahrtticket. Den Rest haben wir dann aus eigener Tasche bezahlt. Unser kleines Picknick auf dem Hinweg.
Das so war schön.
Sehr schön, mit einem schönen Champagner in der ersten Klasse. Wir sind erste Klasse gefahren, haben uns das Upgrade gegönnt. Das war auch, glaube ich, ganz gut, gerade für die Rückfahrt mit dir. Da gab es immer eine frische Toilette.
Da war es doch nicht so schlimm. Aber es war wirklich traurig, weil wir haben natürlich so ein bisschen Weine auch für die Rückfahrt gehabt. Und wir haben Weine von Max auch bekommen, die haben wir verkostet. Und dann haben wir Pinot getrunken von Repols, das große Gewächs, war großartig. Und dann fing es so langsam an, dass es bei mir anfing, schwierig zu werden. Und dann gab es aber Bordeaux, der eigentlich wirklich auch sehr schön war. Trotter Noir, glaube ich, oder so, von Sascha. Und da musste ich schon passen, da war ich schon.
Ja, schade.
Schade, den musst du wieder trinken. Da war ich schon.
Wir müssen da noch mal kurz ein bisschen Werbung machen. Also Max und sein Geschäftspartner haben das Coffee Brownies und Downies gegründet als ein Café, das als privatwirtschaftliche GmbH, nicht als gemeinnützige GmbH, mit Gewinnerzeugungsabsicht aufgestellt ist. Die Starthilfe ist ein bisschen umfangreicher. Erstens ist Max aus der Gastronomie, er war lange Hoteldirektor. Zweitens ist er Besitzer der Immobilie. Sehr glücklich gewesen, dass sie da reingehen, hat ein bisschen beim Umbau und so weiter sich mehr engagiert, als das ein Vermieter vielleicht normalerweise machen würde. Es ist eine wohlhabende Familie. Da war vorher ein Intersport drin und das, als der raus war, war auch klar, da kommt sowas so schnell nicht mehr rein. Und dann haben wir das mit viel Elan und Vergnügen fertig gemacht dafür. Und die Idee ist es, damit einem laufenden Betrieb ein bisschen Geld zu verdienen, dass es so viel wird, dass so eine saubere Verzinsung für das Geld, das du eingesetzt hast, kriegst, wird es wahrscheinlich nicht werden.
Und glaube ich auch nicht.
Es gibt auch in kleinen Fördervereinen, um so Umsatzspitzen, also so negative oder so Kostenspitzen mal abzufangen, wenn jetzt irgendwo, keine Ahnung, die Kaffeemaschine kaputt geht oder sowas, dass man da dann eventuell nochmal ran kann. Aber die Idee ist es schon, das so sauber aufzustellen, dass man das auch als Franchise dann machen kann. Die haben natürlich jetzt auch die ganze Erfahrung mit den ganzen Anträgen, die sie sich selber erarbeiten mussten, weil sowas kann keiner, weil kaum jemand das versucht. Kaum jemand versucht tatsächlich Inklusionsbetriebe außerhalb des Förderbetriebs zu machen. Diejenigen, die die Förderung kriegen, sind fast alle selber in irgendeiner Form staatlich oder halbstaatlich. Genau. Und dann kannst du auf die Formulare verzichten, dann wird das alles viel einfacher. Und die Idee, ich fand, Max hat das so schön zusammengefasst, wenn ich meinem Sohn, er hat ein behindertes Kind, ein schwerbehindertes Kind, und sein Partner auch, wenn wir unseren Kindern keine echten Arbeitsplätze schaffen, dann werden die ihr Leben lang keinen haben. Und deswegen, wenn ihr im Freundeskreis Menschen kennt, die Elan haben, in der gleichen Situation sind, eventuell ein schwerbehindertes Kind haben und keine Lust haben, zuzugucken, wie der in irgendeiner Behindertenwerkstatt versauert, könnt ihr euch ja mal an Coffee Brownies und Downies wenden. Das ist als Franchise vorgesehen und das ist natürlich auch da, auch normalerweise verdienen die Franchise-Unternehmen ja am meisten an den Franchise-Gebühren. Das ist natürlich da auch nicht der Sinn und Zweck des Ganzen, sondern da geht es darum, mehr dieser Läden hinzukriegen. Denn er erzählte diese eine schöne Geschichte von einem Mitarbeiter, den sie da irgendwo von irgendeiner Förderwerkstatt weggeholt haben, der einfach fit genug ist, der jeden Tag 2 Stunden mit der Bahn gefahren ist oder sowas und den sie dann jetzt rübergeholt haben und dem haben sie da irgendwie, da hat eine Wohnung oder eine kleine oder ein Zimmer oder
so. Aber irgendeine Butze da, wo er wohnen kann.
Verdient 2,2 im Monat, weil es gibt halt vollen Mindestlohn und ich glaube, der Schnitt sind 2,50 Euro pro Stunde Trinkgeld und das ist ja netto. Und dann wird es ja wirklich auch ein echt interessanter Lohn.
Voll.
Ja. Und der ist quasi von Taschengeld auf, ich bin mein eigener Herr und habe auch noch Geld, um ins Kino zu gehen oder mir auch mal eine schicke Klamotte zu kaufen oder sowas gekommen und das in 6 Monaten. Ja. Und ich glaube, genau sowas schwebt denen eben für all ihre Mitarbeiter vor.
Echte Teilhabe halt. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, ob man ihren Kaffee online kaufen kann, die inklusive Bohne. Ja, bestimmt kann man das auch.
Die suchen immer noch vor allem Firmen. Es gibt ja auch ganz viele Firmen, die diese Inklusions-Selbstverpflichtung, so heißt das nicht, Inklusionsschlüssel und verschiedene Sachen haben, wo sie sich selbst dazu verpflichten oder auch verpflichtet sind, entsprechend was zu machen. Und da kann man natürlich auch mal ein Budget umlenken. Der Kaffee ist sehr lecker. Es gibt verschiedene Varianten. Geröstet in einer kleinen, feinen Rösterei in Frankfurt. Gutes Zeug. Und das machen die für sich. Und weil die Röstung ja immer, das muss ja mal umgerüstet werden. Das kriegen sie sowieso mehr. Und sie brauchen da, glaube ich, müssen eine Tonne im Jahr oder sowas darüber verkaufen. Und suchen noch Leute, die Lust haben. Auch das, wenn ihr Lust habt, das zu machen. Man kann da mit einem ganz einfachen, kleinen Kniff ganz schön viel bewirken.
Voll. Indem man einfach sagt, ey, bei uns im Unternehmen führen wir die inklusive Bohne ein. Und dann hat man 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil man kriegt einen geilen Kaffee und hat auch noch was für seine Inklusion getan und unterstützt ein super Projekt. Also das kann man nur empfehlen.
Coffee Brownies and Downies. Einfach mal googeln, dann findet ihr das und dann könnt ihr euch das mal da angucken.
Auf jeden Fall. So, sage ich jetzt noch was? Ja, ich sag noch eine kleine Sache. Erwartungen im Wein. Wir hatten eine Verkostung Priorat.
Ja.
Und ich bin da hingegangen mit einem Stereotyp im Kopf. Es war schon so, dass ich dachte, oh, das wird bestimmt anstrengend. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber du bist ja auch ein bisschen bewanderter. Bei mir war es schon so, dass ich dachte, oh, auf Montagabend, wie viele Weine hatten wir? Ich glaube, 16, 15, weil ich kann es nachgucken.
12 und 2 mit?
14.
14.
14 Mal Priorat. Das wird bestimmt anstrengend. Das wird bestimmt fett. Das wird bestimmt voll. Das wird mit viel Alkohol und so. Und dann war es gar nicht so. Und ich bin total froh, dass ich nicht von vornherein gesagt habe, oh nee, das klemme ich mir.
Das haben viele gesagt und ich war total erstaunt, weil ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich habe Priorat auch noch nie so getrunken. Priorat ist für mich die Fortsetzung der A mit anderen Rebsorten. Mhm. Das ist nicht nur Schiefer, das ist auch sehr skeletös sozusagen. Das sind kühle Nächte. Ja, das hat 14,5. Oft, nee, nicht oft 15. Wir hatten, glaube ich, nur einen mit 15. Ne?
Einen hatten wir auch mit 16,5.
Einen hatten wir mit 16 ja. Und keinen mit 15 oder so.
Irgendwie so.
Genau. Aber die meisten hatten doch nur 14,5. Einer hatte, glaube ich, sogar 13,5. Unter den ersten sechs war der Weiße der fetteste.
Mhm.
Und dann der 16%.
Ja, ich habe es mir aufgeschrieben.
Ich kenne das als sehr straighten Wein mit viel Punch und viel Klarheit in der Frucht, wenn es gut ist. Wenn es nicht gut ist, ist es ein bisschen marmeladig. Ja, okay. Aber so richtig, also australisch oder so, habe ich das eigentlich noch so gut wie noch nie getrunken.
Nee, ne? Und es war sehr vergnüglich. Ich habe die Clos de Laubac Sachen nicht so verstanden. Die haben so ein Bordeaux-Thema im Priorat. Ne?
Die versuchen echt Bordeaux
die versuchen
zu machen.
Das, genau.
Mit 13,5. Gelingen denen zwar immer 13,5, aber ich fand die Weine nicht gut.
Nee, ich habe es auch nicht verstanden. Und es gab so eine Fanbase, die das so ein bisschen protektioniert haben. Es war nicht so, dass sie die Weine des Abends protektioniert haben, weil die waren wirklich nicht so gut.
Ja, aber so 93 und 94, glaube ich, ne?
Oder ja, es war auch zu alt. Kommt man jetzt, ich habe aber auch nicht verstanden, vielleicht ist das die Michel Roland-Sache, dass man, warum man da jetzt unbedingt Bordeaux im Priorat machen muss, das hat sich mir echt nicht so erschlossen. Und das fand ich aber auch witzig, dass, weil wir Weinmenschen haben das ja manchmal. Ne? Du wirst es mit Sicherheit auch haben, vielleicht mit dem Grevenberg oder so. Und ich habe das ganz sicher mit Spätburgunder GG von Knipser. Wenn das mal nicht so performt, kommt bei mir der Reflex der Verteidigung.
Mhm.
So dieses, ah, ist aber schon eigentlich einer meiner Lieblingsweine. Da muss ich jetzt zur großen Verteidigung mich aufschwingen, was eigentlich totaler Quatsch ist. Also das ist ja...
Ja, Loyalität ist nie Quatsch. Also solange man den Leuten nicht erzählt, was sie schmecken sollen und ihnen ihre Meinung über diesen einen Wein nicht ausredet, sondern dabei bleibt, dass man sagt, okay, das ist keine typische Performance.
Mhm.
Wenn man den Leuten natürlich sagt, sie müssten jetzt was anderes schmecken, die Tannine, die fein, die grob nennen, müssen sie jetzt fein nennen oder sowas, das ist dann Quatsch.
Ja. Was hat dir besonders gut gefallen, weißt du es noch?
Ja, mir hat der Zweitwein von Clos Erasmus extrem gut gefallen, der kein Zweitwein sein will, weil er auch tatsächlich ein bisschen anders gemacht ist. Das ist auch so eine Art Naturwein.
Ja.
Der hat mir ausgesprochen gut gefallen. Hast du den Namen nochmal schnell? Der heißt Ortiz. Nee, wie heißt der denn?
Nin Ortiz.
Nee, Nin Ortiz war das nicht. Das, das ist ja. Nee, Closi Terrasses heißt ja das Weingut.
Nee, dann weiß ich es jetzt auch gerade nicht.
Okay. Und mir hat ausgesprochen gut gefallen. Natürlich, es war ja auch der Wein des Abends, der große Palacios, der Lemita.
Hm.
Und.
1998.
Genau, der war halt auch sehr, sehr viel älter. Lemita, ich fand meinen mitgebrachten Finca Dofiz Pro 16, den kleinen, auch nicht so schlecht. Der hat mir auch ganz gut gefallen.
Ja, der wurde extrem kontrovers diskutiert. Und
da gab es zwei Leute. Eine gab es, die ich mochte. Aber das war gar nicht, das war nur so Nummer 4 oder 5. Ich weiß es jetzt gerade, das ist nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe diese Woche so viele Weine fotografiert und gesehen und
probiert. Ja, das glaube ich hier.
Dass ich das gerade nicht mehr sagen kann. Aber auf jeden Fall war da noch ein, zwei andere Sachen dabei und die waren auch gar nicht alle so teuer. Und auch der Zweitwein von Clos Erasmus ist überhaupt nicht so teuer. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ich mochte den Vigna del Rit extrem gerne.
Ach so, das
gerne.
War der Beste.
Genau.
Ach, das, natürlich, ja, das hast du mitgebracht.
Genau.
Das ist dieses Projekt von
2009.
Dem Clos Mogador Gründer.
Genau. Das war extrem toll. Wir haben Vigna del Rio, glaube ich, auch schon mal in einem Blindflug-Paket gehabt, weil das mal über die 1.0 Sachen mit rausging. Da sollten wir noch mal ein Auge drauf werfen. Da gibt es noch ein paar Bestände im Keller. Mhm. Und das war sehr beeindruckend gut, finde ich. Das hatte so viel Leichtigkeit, keine Alterungsnoten. Das war schon...
Das ist ein Freundschaftsprojekt einiger namhafter Winzer der Region, wo die sich echt einen tollen Wein gönnen, der auch gar nicht so teuer ist.
Ja, kostet unter 100, also knapp dran, 90, 99, sowas. Wir machen es jetzt so, du darfst jetzt mal was zu diesem Wein sagen und dann schenke ich dir noch was anderes ein. Okay. Ich möchte das nicht parallel haben, weil das ist so sehr auseinander.
Bei diesem Wein ist es so, dass er mir am Anfang gar nicht gefallen hat. Du hast den Stopfen direkt gezogen vorher, ne?
Nee, ich hatte den schon mal ein bisschen belüftet vorhin, weil der braucht ein bisschen.
Der hat jetzt noch mal was gebraucht. Er war am Anfang so ein bisschen seifig in der Frucht, sehr, sehr unruhig und ganz unfertig und hat sich dann mit Luft gesammelt, ist aber trotzdem noch zu jung und oder zu unbelüftet. Ich würde im Moment eher vermuten, dass er auch sehr jung ist. Er hat nach hinten raus so eine leicht austrocknende Note und er ist auch insgesamt noch nicht so fokussiert in der Frucht. Das ist so ein bisschen breit und undefiniert, sagen wir mal so. Das ist aber nicht gekocht. Deswegen meine ich mit dem Jungen. Also es ist nicht so, dass du denkst, das wird sich nie zusammenziehen, das wird nie brillieren, sondern es ist im Moment einfach sehr, sehr unruhig. Und deswegen wäre meine Vermutung, dass er tatsächlich vielleicht nicht super jung, aber relativ frisch gefüllt ist. Also wenn ich tippe ganz stark auf Holzfassausbau und ich tippe auf so 2 Jahre oder sowas und dann wäre das also auch als 23er, wäre das jetzt blutjung oder als 22er. Aber wenn das jetzt 21 oder älter ist, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen.
Nein.
Es wirkte auf mich wie ein Chardonnay und es ist so ein bisschen gelbfruchtig, es ist so ein bisschen auch säurebetont, die Säure ist aber nicht spitz, das ist so eine reife Säure, der Wein hat eine gewisse Mühelosigkeit in der Reife und im Ausdruck, so einen ganz leichten Kräutertouch dabei, er ist in der Textur auch ein bisschen ölig, nicht buttrig, nicht laktisch, nicht cremig, das
gar nicht,
ist alles nicht da, deswegen, wie gesagt, wenn er jung ist, habe ich auch noch viel Hoffnung, dass da was Tolles bei rauskommt und hat mich da aber jetzt als Trinkwein im Moment nicht so abgeholt, sondern wirklich eher so als Studienobjekt. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass da schon noch was bei rauskommt, wenngleich ich nicht glaube, dass ich dem je jetzt zu Füßen liegen werde. Aber also da ist viel Substanz, viel Struktur im Abgang, viel Struktur nach vorne raus. Wie gesagt, fehlt mir das noch, ist das so ein bisschen diffus, ein bisschen unruhig und mehr kann ich dazu gerade gar nicht sagen.
Okay, gut. Ich finde es, von der Frucht her hat es schon Grapefruit auch. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Es hat so ein bisschen was Bitteres. Ich schenke dir jetzt das andere ein und dann sage ich was zum Winzer. Ja. Cheers. Cheers.
Aber gerade, es hat geschäumt. Ich habe gar nicht, war so in den Gedanken, dass ich nicht hingehört habe, aber ich sehe hier Schaum. Ja, gut. Oha. Das ist extrem kräutrig.
Was für Almdudler, ne?
So also eine ganz intensive Rosmarinnase eigentlich.
Ja, Rosmarin ist auch gut. Aber es ist ein bisschen fies, weil ich weiß einen Bestandteil. Wenn man den weiß, glaube ich, dann stolpert man da drüber. Aber klar, das kann man auch
mit... Ist alkoholfrei, oder?
Ja.
Tja, also die Säure, die da mit drin ist... Ich fange direkt an, ne?
Ja, klar.
Noch gar nicht lange Zeit. Die Säure, die da mit drin ist, wirkt so ein bisschen als Fremdkörper. Es hat so einen minimalen Essigstich, Hauch. Also gar nicht so sehr als Essigsäure, sondern eher so mit diesem Kräuterton hat das so einen minimalen, vielleicht ist es auch eher so Brottrunk. Auf jeden Fall ist da was Spezielles dabei, sagen wir mal so.
Ich dachte mal, was ist das rote Beete?
Rote Beete ist auch noch mit dabei, okay. Als Geruch hätte ich das nicht wahrgenommen. Rote Beete ist ja auch vor allem sehr erdig. Ne? Mhm. Ach ja, ich finde es ein bisschen medizinal, gestehe ich.
Ja?
Ich könnte mir vorstellen, dass man das als interessanten, also wenn mir das in einer alkoholfreien Menübegleitung irgendwo angeboten wird, gibt es bestimmt ganz viel, wo das geht. Aber so finde ich, dass ein Teil dieser Kräuteraromatik mir zu penetrant ist, tatsächlich.
Ich fand das spannend, deswegen wollte ich es mal mit einschenken. Wir haben ja mal eine Zeit lang alkoholfrei, also du und Sascha haben mal eine Zeit lang alkoholfrei gemacht, das interessiert keinen. Ich fand das aber spannend und ich wollte den Winzer eh mit reinbringen, deswegen habe ich beides genommen.
Ja.
Ich hol mal Katze.
Oh, die Katze flippt hier ein bisschen rum, ne?
Die hat rote Beete gerochen, die will rote Beete.
Willst du mal probieren, Katze? Hier, da kannst du mal probieren, wenn du möchtest.
Wir sind zweimal in der Pfalz, logischerweise, weil es derselbe Winzer ist. Und zwar bei Sven Leiner.
Oh, wie schön. Hatten wir schon.
Hatten wir schon einmal. Ich habe nachgeschaut.
Wir hatten mal, hatten wir.
Genau. Petnat für Vinikultur. Und das ist einmal die Kapelle. Das ist deren großer Riesling.
Das ist echt ein Riesling, was ich da für Chardonnay gehalten habe. Okay. Aber der hat Holz, oder?
Und was ich spannend fand, du hast nicht einmal gesagt, es ist irgendwie natural oder so. Das ist ja schon sehr naturnah im Ausbau. Und wir haben den Ruby Beet aus der Field Blend Reihe.
20 Monate Hefelager im Holzfass.
Ja.
Deswegen, ja, das ist dann eher, das war dann eher die Hefe. Aber ich habe ja auch nicht auch geschmacklich auf Holz sehr abgehoben. Ich fand ihn da hinten auch so ein bisschen austrocknend.
Ich finde, Sven Leiner ist ein Top-Produzent in Deutschland, der super viel spannende Sachen macht. Und die schon auch polarisieren können, aber eigentlich immer eine richtig gute Substanz haben. Und die Fieldblend-Sachen von ihm, das gibt es auch in Weiß, noch mit Zitrone und Thymian. Mhm. Das ist jetzt rotes Beete.
Kombucha.
Genau, Kombucha
okay,
und das, ja. Traubensaft. Kombucha, Traubensaft, rote Beete. Und Lorbeer hat er auch. Ich glaube, da kommt auch so eine gewisse Kräutrigkeit her.
Ah ja, okay.
Ich finde das als Idee, als Speisenbegleiter total cool.
Ja, nur so macht das Sinn.
Ja.
Also sich da von der Flasche irgendwie aufzumachen, macht überhaupt keinen Sinn. Ich finde das super spannend. Das ist jetzt, ich habe das jetzt so beschrieben, wie es mir vorkam. Es war ja jetzt auch wirklich nur als Getränk eben jetzt so gedacht.
Genau.
Als Getränk finde ich es nicht so. Es ist ja immer so, wenn wir in solche Restaurants gehen, in solche, die sowas anbieten, dass mittlerweile meine Frau immer die alkoholfreie nimmt, auch damit wir es teilen können. Mhm. Also sie nimmt dann auch Wein, nicht weil sie keinen Alkohol trinkt, sondern es gibt etliche, die das wirklich gut können. Es gibt etliche, die das nicht gut können, wo du dann einen Kombucha nach dem nächsten Kefir kriegst und
wird
das alles irgendwie eine große Basis und dann wird dann langweilig. Außerdem ist das auch für die Verdauung irgendwann ganz schön anstrengend, dann sollte man nach dem Essen nicht allzu weit von der nächsten Schüssel entfernt sein. Und ich finde, dass da tolle Aromen gezogen werden, die aber immer nur für 0,1 gut sind und immer nur mit Essen dann. Deswegen, das ohne zu servieren, ist dann schon schwierig. Und was Leiner und seine Naturweine angeht, finde ich, das polarisiert nur bei Leuten, die einfach ein ideologisches Problem mit Naturweinen haben.
Ja, das kann gut sein.
Also ich habe so den Anspruch an dich, an Sascha und an mich, dass wir sowas wie Leiner vorbehaltlos akzeptieren. Das ist so sauber
und so gut.
Also wenn du da mal Natural Noten hast, dann sind die unterstützend, hilfreich und schön. Und deswegen haben wir beim Bitches Brew gehabt. Wir haben es genauso bei Odinsthal mit dem Nackt oder so. Odinsthal, finde ich, übertreibt es manchmal ein bisschen. Glaube ich dann, aber dann ist es auch nicht ganz freiwillig. Also dann läuft es denen auch aus dem Ruder. Und Leiner, habe ich so den Eindruck, hat das ein bisschen mehr unter Kontrolle. Ja, ich würde auch denken, er ist in dieser Kategorie ganz weit vorne.
Auf jeden Fall. Ja. Weißt du, wo der Begriff Proxy eigentlich herkommt? Ist ja ein Proxy, ne?
Dass sie diese alkoholfreien Dinger jetzt Proxys nennen, das habe ich so ein bisschen, weiß ich nicht, ob das nicht jetzt so, ob da jemand Lust hat, was Militärisches zu verwenden.
Das ist ein Platzhalter.
Ja.
Und das kommt eigentlich aus der IT. Aber wir haben
Proxy-Server, meinst du?
Genau.
Meinst du, das ist echt erst da, weil ich kenne...
Nee, es gibt es auf jeden Fall schon vorher
auch. In der Militärsprache, der Stellvertreterkrieg sind die Proxykriege.
Genau, Proxykriege.
Schon länger.
Und wir haben auch eine gemeinsame Nerd-Vergangenheit, wo Proxys auch auftauchen. Das ist nämlich Magic the Gathering.
Ach so.
Ich sage, jetzt wird es noch nerdiger. Aber wir haben tatsächlich in Frankfurt auch Menschen getroffen, die auch Magic spielen. Deswegen nochmal ein Gruß an euch. Und Proxy ist, wenn du dir eine Karte nicht kaufen willst, weil sie zu teuer ist. Und dann machst du einfach einen Platzhalter.
Ach so, alles klar. Vielen Dank. Wir gehen heute ins Burgund, nach Montély. Trinken den Montély Premier Cru, Le Champfouillot. Von der Domaine Boussy, Laurent Boussy, Jahrgang 2016. Cheers.
Cheers.
So, da meine Geschichte schlecht vorbereitet ist, weil wir so spontan sind, mache ich vielleicht auch nur Probein. Mal gucken. Je nachdem, wie lang. Du kannst also gerne mir Löcher im Bauch fragen. Ich war auf der Probein und die Probein war gut. Mhm. Sie war in meinen Augen ausgesprochen gut, aber sie war auch, wie soll man sagen, unter besonderer Beobachtung sowieso. Sie war auch Gegenstand. Ja. Sie war auch Gegenstand von vielen Latrinenparolen sozusagen. Und ich habe halt festgestellt, dass die Probein im Moment vielleicht auch nicht die fairste Chance hat. Wir sind in ganz schwierigen, bewegten Zeiten.
Ja.
Viele Leute sind gerade nicht auf der Siegerstraße. Und es ist natürlich viel schöner, eine Probein zu blamen, als sich selbst.
Ja, das kann schon gut sein. Ich fand auch, dass die Vorberichterstattung und Stimmung ungerecht war.
Das war schon mal das Erste. Also fangen wir mal damit an, bevor wir über die Probe an sich reden. Ganz viele Leute sagen, ja, Paris und so. Ja, natürlich, ist, wenn du Freunden erzählst, hey, ich war letzte Woche auf einer Messe in Düsseldorf, sagen alle, aha. Wenn du sagst, ich war in Paris, oh, erzähl doch mal. Das ist natürlich so. Also auf Betriebskosten nach Paris zu fahren, hat natürlich irgendwie schon was Lässiges. Das ist wie ein Business-Trip nach New York. Das ist irgendwie große, weite Welt.
Genau.
Und alles klar, sei ja jedem gegönnt. Aber ich glaube, dass wenn man die Leute fragt, das Feedback war oft schon so ein bisschen aufgebauscht. Mhm. Und die, die man besser kannte, sagten, naja gut, waren halt wie immer viele Visitenkarten, da müssen wir mal gucken. Das ist bei der Probein in diesem Fall anders gewesen. Das waren nicht ja mal viele Visitenkarten, mal gucken, sondern viele hatten dann schon etwas konkretere Gespräche. Und ich glaube auch, dass es utopisch ist zu denken, irgendwann käme dann die Geschichte in der Zeitung, wie der Riesling Paris eroberte.
Genau.
Ja, das wird immer nur ein Nebenschauplatz sein. Das ist wahrscheinlich das Gute und Interessante an einer Weinmesse in Deutschland, dass du einerseits in einem Weinland bist, was dir eine gewisse Infrastruktur gibt, bis hin zu Weinbars in der Stadt. Andererseits in einem Land bist, das nicht dem Rest der Welt erklärt, dass sie den größten Wein der Welt machen. Der Chauvinismus im Wein in Frankreich ist phänomenal.
Ja, klar.
Phänomenal. Also das ist wirklich mit Selbstbewusst nur sehr unzureichend beschrieben.
Das würde ich auch sagen. Ja, und ich fand auch die Argumentation, die ich so ein paar Mal gehört habe, naja, in Paris kannst du dann nach der Messe auch schönere Sachen machen als in Düsseldorf. Das wäre ja auch so mega unpassend.
Das ist
so,
zwar,
als ob das ein Argument wäre.
Ja, klar, ich meine, wenn du dann abends nochmal essen gehen willst, kannst du vielleicht Leute noch einladen oder so. Aber auch da, ich denke, dass es wenige gibt, die dort dann so schicke Partys schmeißen, wie vielleicht in Düsseldorf geschmissen werden. Und am Ende sind dann ja auch Standpartys in Düsseldorf auf der Probein durchaus üblich und erlaubt. Bis 20 Uhr, 21.30 Uhr oder sowas. Es gibt auch mehrere und die waren auch sehr gut besucht. Ich bin mir da nicht so sicher. Vor allem, also erstmal sollte man, wenn man so eine Leitmesse hat, sie nicht schlecht reden, die Deutschen ganz besonders nicht. Und sie sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass wenn das komplett nach Paris abwandert, dass das dem deutschen Wein keinerlei Vorteile bietet.
Gar nichts. Das glaube ich auch nicht.
Die Probein hat sich extrem bewegt. Sie haben keinen Stein auf dem anderen gelassen. Hm. Sie haben in allen Bereichen gearbeitet. Sie sind sowieso schon geschrumpft um 3 Hallen oder sowas. Sie mussten sich verkleinern, weil einfach nicht mehr so viel los war. Aber sie hatten lange so Hallenteile abgedeckt, weil es war dann doch noch mehr als eine Halle. Und jetzt haben sie tatsächlich Gänge enger gemacht und so. Und der Start war ganz wunderbar. 2 Dinge auch nochmal zu den verschärften Bedingungen. Die Lufthansa hat gestreikt. Dass die Lufthansa keine Rücksicht auf die Probe nimmt, ist klar. Aber die Lufthansa, also die Cockpit hat gestreikt. Die Cockpit haben ja nur eine Pressemitteilung. Ja, aber das Krisengebiet, das nehmen wir vom Streik aus. Ja, es gibt noch 2 Flughäfen in Saudi-Arabien, die kannst du noch anfliegen, weil du quasi von hier aus kommend, bevor du in der Reichweite der iranischen Raketen bist, dann schon landest. Außerdem Ägypten und noch so 2, 3 andere. Aber sie haben, soweit ich das mitbekommen habe, die Südostasien und Fernasien-Strecken mit bestreikt. Weißt du, und das sind jetzt lauter Leute, die haben aufgrund der Stilllegung von Abu Dhabi und Katar und Co. als Drehkreuz umgebucht. die Asiaten hatten extreme Schwierigkeiten, nach Europa zu kommen. Weil du konntest auf Air France und British Airways oder Finnair oder sonst was. Und dann fällt dir da auch noch was weg. Also die ProWahl hatte schon die Leute von Emirates und Co. umgebucht auf Lufthansa und dann war das auch noch weg. Denn die ProWahl hatte Bayer eingeladen. Sie hatte Käufer eingeladen. Ich war mit einem Malaien zu, heißt es Malai oder Malaysia? Also einem Menschen aus Malaysia zu Abend gegessen, also bei einer Party. Die haben auch eine Party gemacht und da habe ich mich dann an den Tisch gesetzt und gegessen. Dann kam einer, da habe ich mich dazusetzt, haben wir uns unterhalten und das war halt ein Einkäufer aus Malaysia, der ProWahl-Einladung gefolgt war. Das ist bei anderen Messen durchaus üblich. Ich war auch schon auf der Win Italy auf Einladung. Und da haben sie viel gemacht, das war das eine. Und dann hat der Nahverkehr gestreikt, die Tram und Busse am Dienstag. Und das ist einfach doof, ja, weil man, das sind Steuereinnahmen. Ja, auch der Tramfahrer hat eine Tochter, die in die Schule geht, die wahrscheinlich einen neuen Anstrich kriegt von den wirklich vielen Steuergeldern, die so eine ProWahl in das Stadtsäckel der Stadt Düsseldorf bringt. Das hätte man schlauer machen können, weil es einfach die Besucherstatistik verhagelt, weil viele Leute am Montag schon abgereist sind und nicht bis Dienstag geblieben sind. Es ist einfach ein Tag kürzer dadurch. Und Leute, wundert euch nicht über die vielen komischen Kratzgeräusche und so. Meine Katzen gehen hier gerade steil. Das ist schade und trotzdem war es gut. Dienstagmorgen war dann wirklich ein bisschen lame. Mhm. Was auch interessant war, war die neue Besucherführung. Die haben sich halt auch wirklich Gedanken gemacht über die Besucherführung. Und dann bist du reingekommen. Die Österreicher haben davon sehr profitiert. Ich habe mit Uli Hager gesprochen von der ÖWM. Die waren super glücklich, weil wir waren nämlich die allerersten, bevor die Deutschen kamen. Da sind ganz viele Leute auf dem Weg nach draußen nochmal hängen geblieben oder auf dem Weg nach drinnen nochmal ein bisschen was probiert, wenn sie sowieso noch auf irgendjemanden warteten, der noch mitkommen sollte oder sonst. Das hat sich für die gut ergeben. Ansonsten fand ich es ganz spannend, weil die Halle 1 eigentlich Deutschland dann war, wie sehr sich das unterscheiden kann. Du hattest eigentlich zwei Hallen 1. Wenn du den Gang runtergingst, wenn du vom Eingang kamst, links war die Hölle los, da war auch der VDP und Co. Und rechts war sehr ruhig. Und ich habe mich an einem Nachmittag, ich glaube es war der Montagnachmittag, mit Robert Wurm unterhalten. Das ist ein Winzer aus dem Rheingau. Und ich hatte ihn besucht, weil wir kennen uns und mögen uns und unterhalten uns immer auf der ProWahl ein bisschen. Und dann haben wir da waren uns 20 Minuten unterhalten. Und da war so ein Gemeinschaftsstand Rheingau. Und in den 20 Minuten sind auf diesen Stand vielleicht 5-6 Leute gekommen. Also weniger als Aussteller da waren.
Uiui.
Und gleichzeitig hörtest du den ganzen Lärm.
Apropos Lärm. Da tut auch nicht Not jetzt.
Das geht nicht zu lang. Krallenstein. Gleichzeitig hörtest du aber den ganzen Lärm von der anderen Hallenseite, also auf der linken Seite war viel los. Da kann man die ProWahl nicht so richtig für verantwortlich machen, denn in diesem, vom Eingang aus gesehen, hinten rechts in der Ecke war der Gemeinschaftsstand vom Rheingau und von Franken. Das ist eigentlich schon ganz schick. Ich weiß, Robert ist mir nicht böse, wenn ich sage, dass er kein Riesenzugpferd ist. Ich meine, du kennst das Weingut wahrscheinlich nicht.
Nö, nie gehört.
Robert war da mit Heinz Nikolai, mit Hansi Bausch und einem Weingut Flick, das aber nicht der Flick ist, sondern wie kann ich nicht, ich weiß nicht, ob die Biberungen am Stand waren, aber das sind alles Weingüter, die verkaufen 60% in die Frankfurter Szene und Gastronomie und 40% in Export. Die ziehen 0,0 Laufkundschaft an. Bei den Franken, die auch nicht so glücklich waren, war der prominenteste Winzer auf dem Stand Daniel Thehn. Ansonsten waren da teilweise Winzer, die kannte ja noch nicht mal ich und ich dachte, dass ich mich in Franken ganz gut auskenne. Wenn jetzt beim Rheingau gewesen wären die Bischöfe Rüdesheim und Corvus Kauter, also nehmen wir mal die Besten, die nicht im VDP sind.
Yeah. So,
ja? Und bei den Franken wäre vielleicht dann auch der ein oder andere, na, die haben ja, beide Regionen haben das Problem, dass ihre Elite sehr weitgehend im VDP ist. Ne? Aber 2-3 gute Namen finden die Franken sicherlich auch noch. Und das heißt nicht, dass die da waren, nicht gut waren. Sie waren halt noch nicht so bekannt. Und wenn du das dann noch so geballt hast, aber das kann die ProWahl nicht wissen. Die ProWahl hat da den Rheingau und Franken platziert. Dass Rheingau und Franken mit zusammen 16 Weingütern kommen, die keine Laufkundschaft ziehen, das kannst du der ProWahl nicht zum Vorwurf machen.
Und da will ich jetzt nicht despektierlich oberlehrerhaft klingen, wenn ich schon erwarten kann, dass ich wahrscheinlich jetzt nicht die große Laufkundschaft anziehe, mir dann vielleicht auch nicht so viele eingeladen habe.
Das kann ich nicht beurteilen, wie das bei den anderen war. Robert war auch nicht unzufrieden. Er sagte, mir fehlt jetzt noch der und noch der. Und dann sind die, die ich treffen wollte, auch da gewesen. Für solche Weingüter ist auch Laufkundschaft immer wieder spannend. Das ist eine Geschichte, die ich bestimmt schon mal erzählt habe. Ich erzähle sie einfach nochmal. Als mein lieber Freund Jörg Tanisch das erste Mal auf der ProWein war, da ist ihm ein Typ auf den Stand gekommen und hat so ein bisschen, ja, er sucht so noch ein Moselweingut oder was weiß ich was. Es war, glaube ich, ja, tschechischer Importeur oder sowas. Daraus ist ein Container geworden. Dann als Jahresmenge, dann am Schluss oder sowas. Da stolpert da einfach so drüber. Das geht auch auf der Prowein, ja, wenn du Laufkundschaft hast. Ne? Und das ist auch der Grund, warum ich so ungern auf der Prowein Winzer besuche, die ich sowieso kenne oder in Mainz treffen kann. In Mainz passiert das nicht. Und in Mainz sehen die ihre Händler und dann bist du als Presse auch eher dann richtig. Aber dass du dann den Stand verstopfst und dann geht der vielleicht beim Nachbarn hin, das würde ich niemals irgendwie verantworten. Das will man nicht, klar. Aber Jörg war auch da in Mosel, die waren eben am Hauptgang, die waren Bombe drauf. Der war super, ich glaube, ich darf das auch sagen. Der sagte, wir wollten jetzt Schweden machen. Wir haben also die wichtigen schwedischen Importeure, die für uns interessant wären, angeschrieben, war alle da. So, und die Mosel war insgesamt zufrieden, die waren eigentlich auch an diesem Hauptgang runter, quasi direkt nach den Österreichern. In der Italienhalle hat es gebrannt, aber ununterbrochen. Aber es sind auch aus zwei eine geworden. Und was aber lustig war, da hat die Probe dann vielleicht wieder was gut gemacht. Die haben halt da mitten rein den Feinschmeckerstand gesteckt. Das ist so ein Gemeinschaftsstand. Da waren auch großartige italienische Weingüter. Da habe ich aber zum Beispiel auch Lisa getroffen. Lisa Bunn war da auch. Und da war auch von Volksim und von Winning.
Das ist ein smarter Move.
Ich war zweimal da, weil ich mit zwei verschiedenen italienischen PR-Agenturen Termine hatte, mit denen zu ihren Kunden gegangen bin. Und die hatten jeweils einen Kunden da drauf. Das war echt Sommerschlussverkauf bei. Ja, das war der Hammer, was da los war. Unglaublich. Und die ganzen umliegenden Stände, habe ich gehört, haben davon auch sehr profitiert. Die Kalifornier haben richtig offiziell ihr Missfallen ausgedrückt, dass sie total enttäuscht waren, weil so wie ich los war und so weiter. Die waren mit zwei Ständen, ich glaube sogar in der Halle 6 oder in Halle 4. Also die waren in einer der wichtigen Hallen. Also gut, es waren in diesem Fall wirklich fast alle Hallen wichtig, bis auf die Spirituosen, die haben mich nicht interessiert und die Low- und No-Alkohol hat mich auch nicht interessiert. Aber die müssen vielleicht auch damit leben, dass das eher die derzeitige politische Situation ist. Also ich würde jetzt keinen kalifornischen Wein auf die Reise schicken und unterwegs ändert sich dann mal wieder kommen dann die Gegenzölle, weil Trump wieder Lust hat. Ja, also das müssen die dann. Die haben unverhohlen in ihrer Pressemitteilung damit gedroht, dass sie jetzt nur noch Paris machen.
Und auch da kann man drüber nachdenken, ist das nicht auch Ausdruck des allgemeinen Zeitgeists und der Stimmung im kalifornischen Weinbau? Ja,
das kommt also, die was so. Haben die gerodet? 40% roden die gerade und dann beschweren sie sich, dass auf der Prowein keiner zu ihnen kommt. Also,
genau.
Das ist genau das Thema. Und bei den Spaniern war so mittel viel los. Ich habe mit Rosa gesprochen von Pascal, die ich bei Vipino habe. Und die sagte, ja, also, da war ich am Sonntag und die sagte, heute Morgen haben wir das Schlimmste erwartet. Von 9 bis 11 haben wir hier nur Kollegenprobe gemacht, da war nichts los. Aber um 11 Uhr, und ich war um 16.30 Uhr da oder sowas, und da war auch nichts los. Also jetzt zwischen 11 und 15.30 Uhr. War hier echt was los. Es war hochqualifiziert. Wir haben ein sehr intensives Tasting mit einem Menschen gehabt, der vielleicht unser nächster kanadischer Importeur wird und so. Und allein sowas ist schon viel wert und so. Also die waren dann, glaube ich, auch etwas glücklicher. Aber auch die müssen sich darüber im Klaren sein, dass Spanien auch eventuell im Moment nicht so trendet. Also ich war wirklich erstaunt, wie viel in Italien los war. Ich finde aber auch, Italien hat eine gewisse Dynamik entwickelt. Also ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil da wird bestimmt noch ein, zwei Sachen im Podcast kommen, aber da waren so ein paar Dinge hier im Podcast.
Achso, hier im Podcast. Ah ja, du meinst an dem Wein. Ja, jetzt habe ich verstanden. Ja. Okay.
Also, eventuell wäre ja schon fast in der Post gewesen, wenn wir nächste Woche... Also, nee, wir haben jetzt sehr viel Italien gemacht, deswegen muss ich das ein bisschen verteilen und vielleicht bis ins nächste Jahr schieben, aber in Italien habe ich sehr viele, sehr spannende Impulse gehabt und Weine gesehen, die auch Ausdruck einer Anpassung an die neuen Marktsituationen sind, sozusagen.
Also, erklär das ein bisschen.
So, es ist ein schneller Rant, den du immer hörst. Ja, jetzt wollen sie alle teure, jetzt wird alles teurer und jetzt machen sie alle und so weiter und so weiter. Die werden alle gierig und die Weinpreise explodieren. Aber du triffst auch Leute, die wissend, dass es ein neues Preisniveau gibt, das man erreichen kann, unglaublich investieren. Ich habe einen Wein verkostet, deswegen sage ich jetzt nicht, welcher das war, aber vielleicht haben wir den irgendwann mal. Da war ich mit einer PR-Agentur und dann war der technische Direktor da und hat sich ein bisschen Zeit genommen und hatte so ein Fotoalbum dabei. Und hat das so erzählt. Die ist relativ neu, die Winery, die machen an einem Ort, der nicht unbedingt für höchste Qualitäten bekannt ist, einen relativ hochpreisigen Wein, wobei wir hier über 40 Euro reden.
Okay.
Und dann haben wir die Fotos gesehen und was die für einen Aufwand betrieben haben, um das da zu machen. Und dann rennt dann nochmal so ein Typ durchs Bild, dann sagt der, kenn ich doch, ja, das ist der bekannteste önologische Berater Italiens, den haben wir auch nochmal mit an Bord geholt. Und das ist kein Michel Renaud, sondern das ist so. Nee. Ja. Du denkst, ja, okay, dann sind 40 Euro jetzt tatsächlich das, was ihr haben müsst, damit ihr nicht direkt Insolvenz anmeldet. Es muss auch noch auf 60 gehen oder so. Aber in der Region, wo du auch weißt, es wird nie 100 werden, also wird zumindest in den nächsten 10 Jahren nicht 100 werden. Und das hatte ich so ein paar Mal, dass ich so dachte, okay, die machen jetzt nicht den Preis, weil sie ihn kriegen können, die machen den Wein, weil sie den Preis kriegen. Sie haben überhaupt erst angefangen zu investieren da. Das ist so eine Dynamik, die ich in, ich war jetzt nicht den ganzen Tag in der Italienhalle, das waren 2, 3 Meetings, ne, wo du so gedacht hast, okay, so rum wird ein Schuh draus. Dass natürlich Etablierte jetzt aufspringen und 300 Euro nehmen, wo sie früher 130 genommen haben, das wird dadurch nicht gerechtfertigt und auch nicht schöner. Aber da waren 2, 3 Sachen dabei im Bereich 40 bis 70 Euro, wo ich gedacht habe, jupp, das schmeckt schon jetzt nach ein bisschen mehr. Mhm. Und wenn ich mir das alles angucke, dann ist das Ausdruck dieser Entwicklung im positiven Sinne und nicht im negativen Sinne. Das fand ich ganz gut. Also Italien recht dynamisch. In Spanien ist es eher so mein Eindruck, dass die sich ein bisschen mehr gerade... Also es gibt einen Trend, in die Höhe zu gehen. Mhm. Ja, Klimawandel und so weiter. Klar. Aber das hast du überall. Dass sie sich ansonsten eher ganz viel um ihre Klassifikationen kloppen. Ja, sie wollen dann doch wirklich weg von diesem Gran Reserva-Zeug und wollen mehr so hinzu. Aber sie haben ja eigentlich gar nicht so diese Lagenthematik. Und ob das jetzt so klasse wird, alles immer Cru zu nennen, wird die Zeit zeigen. Ich habe ein paar tolle Gran Reservas in letzter Zeit getrunken. Und witzigerweise ist Chianti mit dem Gran Selezione und den Reserva fährt sehr gut. Die haben zwar auch Lagen gemacht, aber die haben das eine getan, ohne das andere zu lassen. Die Probe hat dann auch gezeigt, dass es dann doch irgendwie so diese Auflösungserscheinungen gibt. Also wo du überall VDP-Weingüter gesehen hast zum Beispiel. Also beim Fein, warum steht jetzt von Winning und von Volkssinn beim Feinschmecker in der Italienhalle statt bei
beim VDP?
Beim VDP, weil sie im Zweifelsfall entweder, weil man irgendwie mit dem Konzept nicht einverstanden ist oder weil der VDP halt auch nach wie vor sehr großzügig ist in der Raumgestaltung und es geht dann nur mal nach Quadratmeter. Das kostet im Zweifelsfall einfach auch erheblich mehr als der Feinschmeckerstand. Obwohl der Feinschmecker, musst du dir das so vorstellen, so ein Feinschmecker-Gemeinschaftsstand, die haben da nicht so einen großen Abo-Tresen und präsentieren ihre Zeitschrift, sondern es ist vor allem eine Weinverkostungszone, häufig mit so einer Masterclass-Zone und es ist alles verkauft. Also die Tische werden verkauft an die Leute, die Masterclasses werden verkauft an irgendwas. Die lassen sich das alles bezahlen. Das ist wie ein Subunternehmer, der als Untervermarkter diese Messefläche vermarktet und 50% aufschlägt, sie dafür aber eben auch anreichert. Mit der Werbekraft des Feinschmeckers, mit der Kompetenz der Redaktion für Verkostung und. Und es eben schafft, eine Bühne zu schaffen für Weingüter, die nicht so sehr ziehen, indem man eine Mischung macht zwischen denen, die gut ziehen und denen, die... Und ich denke, dass zum Beispiel Lissabon natürlich davon profitiert, dass sie 3 Tische neben von Volkssinn und von Winning steht.
Absolut.
Andererseits sie aber auch eine jüngere Zielgruppe jetzt schon anspricht mit den Weinen. Nicht als Besucher, sondern die Händler, die sie haben, sind häufig dann in der jüngeren Zielgruppe unterwegs. Was dann wiederum vielleicht für von Winning ganz interessant ist.
Es wäre jetzt mal spannend, weißt du das, wie denn das Resümee im VDP so war? Ein VDP-Stand.
Nee, und den habe ich wie immer im Bogen gemacht, weil ich die ja in Wiesbaden sehe. Ich habe Sylvain getroffen, der mich direkt gekidnappt hat und gesagt hat, komm, du musst mal Caro Hallo sagen. Der war ja bei uns im Podcast jetzt auf dem Schiff. Und ich habe Caro aber wirklich nur Hallo gesagt. Die hatte so viel um die Ohren, dass ich dann mit Sylvain noch die neueren Sekte probiert habe, die ich noch nicht kannte und so. Und
Deal.
Genau, Deal. Und ich hoffe, dass alle anderen schon die Folge gehört haben, die letzte. Da war Sylvain Deal da. Und Caroline Deal hatte bannig zu tun. Die hat Hallo und Tschüss gesagt, weil da war richtig was los. Aber es war nicht bei allen so. Aber trotzdem, ja, der VDP-Stand soll sehr belagert gewesen sein. Und ich habe ja den Lärm gehört, als ich bei Robert war. Das war vor allem dann vom VDP-Stand. Der war ja auf der gegenüberliegenden Hallenseite. Die Probe hat noch so ein Kongressformat eingeführt. In Halle 6 gab es noch eine Bühne mit Fachvorträgen.
Naja, spannend.
Und die war Sonntag und Montag voll besucht.
Wirklich? Hast du einen gehört?
Ich habe einen gehalten.
Das wusste ich?
Ja, ich habe einmal, das war bei Dienstag.
Ja. Und
der war nur gut besucht. War immer noch okay besucht, aber Dienstag war halt alles. Das war schade. Das hatten die mir vorher gesagt, du musst davon ausgehen, dass das halb so viel wird. War auch. Was bedeutet, dass es leere Plätze gab, aber mehr, weit mehr als die Hälfte besetzt war. Bei den anderen haben die draußen rumgestanden gestanden und so weiter. Da gab es etliche, die wirklich bumsvoll waren, waren aber auch super Themen, super spannend. Habe auch heute jetzt schon die Pressemitteilung gesehen von der Prowein, die gesagt haben, sie werden das nicht nur wiederholen, sie werden das wahrscheinlich auch ausbauen, weil es sich wirklich noch wirklich sehr, da hat sich beim nächsten Mal ein bisschen mehr über den Vortrag und über das Setting und so. Das war gut, sie hatten eine Hosted Buyers Lounge, sie hatten also VIP-Lounges und so. Sie haben an allen Stellen gedreht und haben alles geschafft, bis auf eines, was sie immer noch nicht hingekriegt haben, ist die Digitalisierung. Das Matchmaking-Tool, das es eigentlich schon seit 10 Jahren oder mehr gibt, funktioniert immer noch nicht, weil die Leute zu faul sind. Und das hatte mir, ich glaube, Robert hatte mir das erzählt, oder irgendjemand anders, von einem befreundeten Winzer, der in Paris war. Und der hat erzählt, die sind mir fürchterlich auf den Senkel gegangen, dass ich mein Zeug da eintrage. Dann habe ich das da alles eingetragen. Und es hat unglaublich gut funktioniert. Ich habe 2 Zielmärkte eingegeben in Skandinavien. Ich habe meine Winery beschrieben, was ich so bin, und ich habe gesagt, was ich so suche. Da ging es vor allem um, welche Flaschenzahlen mache ich, wie viele Leute, wie viel will ich in Export, was für ein Exporter suche ich. Und er sagte, es war unglaublich, da waren insgesamt 3 oder 4 Leute von Importfirmen aus diesen beiden Ländern, die exakt so ein Profil haben, was ich einfach daran sehe, wen die noch so importieren. Ja. Es war exakt so, wie ich mir das vorstelle. Da kam nicht einer und sagte, ja, können Sie denn irgendwie 40.000 Flaschen im Jahr liefern oder sowas? Oder ja, wir nehmen ja immer nur so 600. Ja. Sondern exakt die Zielgrößen, sondern war perfekt. Und das soll in Paris insgesamt sehr gut gegangen sein. Ist natürlich auch nur, wenn die Leute Lust haben, das auszufüllen. Und dann bei der Prowein ist es halt gelernt, wie man hingeht und so sein Business macht. Und es kommt wirklich ganz stark darauf an, wie du es vorbereitest. Und dann muss man eben sagen, es gibt dann vielleicht auch Winzer, die sind noch nicht reif für die Prowein.
Oder die neue Prowein.
Nee, generell. Also da sind dann manchmal auch so kleine, junge Winzer, die echt noch, ich sag mal, ein bisschen grün in den Ohren sind, die wahrscheinlich erstmal sich auf Endverbraucher messen, ein bisschen austoben sollten und dann vielleicht, die Eurovino soll auch gut sein, da sind dann lauter kleine Händler.
Das Ding in Karlsruhe, ne?
Genau, aber das ist natürlich nur, wenn du, das ist genau super, wenn du jetzt noch einen Händler in Wanne-Eickel brauchst, der im Jahr 400 Flaschen nimmt und du hast den Enthusiasmus und die Zeit, dich darum zu kümmern, davon 12 neue im Jahr zu akquirieren, weil die 4.800 Flaschen auch schon echt was sind für dich, da musst du dich zur Probe einfahren.
Ja, das glaube ich auch.
Es sind aber eben auch solche Winzer da gewesen, wo du sagst, eigentlich, wenn dir jetzt mal ein richtiger Fisch auftaucht, ja, dann gehst du sofort in die Knie und sagst, ja, sorry, du willst ja in der ersten Bestellung mehr holen, als ich im Jahr produziere, so ungefähr. Ne? Und dann muss man sich immer überlegen, weil so ein Prowein-Stand kostet halt auch Geld. Ich weiß jetzt, ich kann jetzt immer nicht sagen, ist ja nicht immer alles für einen Podcast bestimmt, sondern, aber sagen wir mal so.
Ist also schon
so
teuer.
So ein Tisch, also ein Gemeinschaftsstand kostet auch schon mal 4.000 Euro. Dann hast du einen Tisch von 60 mal 80 Zentimetern.
Ja.
Mit einem Stehpult dahinter und im Innenraum gibt es einen Tisch. Da kannst du dich mit 4 Leuten dran setzen. Den teilst du dir aber im Zweifelsfall mit 2 oder 3 Nachbarn schon. Und wenn du dann das Glück hast, dass du mit deiner Gebietsweinwerbung da bist, die dürfen das bezuschussen, das ist erlaubt und so, dann kann es dir passieren, dass du das zur Hälfte bezuschusst bekommst. Da bist du trotzdem mit 2 Mille dabei. Was übrigens auch super ist, das sind die Hotelpreise in Düsseldorf. Das ist nicht ironisch gemeint. Das ist wirklich fantastisch.
Man munkelt, das wäre günstiger geworden.
Ah, das ist kein Ausdruck.
Ja.
8 Tage vorher noch überlegt, ob ich einen Tag früher fahre. Sonntagabend, Hotelzimmer auf der Königsallee mit Frühstück, 4-Sterne-Hotel, 145 Euro.
Ja, ist ja nix.
Das ist ein Messepremium von 50 Euro. Ja. Das darfst du für die Probe schon mal zahlen. Das zahle ich übrigens jetzt auch. Ich zahle jetzt 20 Euro weniger für die Mainzer Weinbörse. Und das ist ein klitzekleines, niedliches Event mit 600 Besuchern. Das macht Mainz jetzt nicht platt. Also das sind keine Messezuschläge, die ich da zahle. Deswegen muss man sagen, das hat sich total, also über dieses Prowein-Buchungsportal haben sich da doch viele, also das haben die sich gemerkt. Ich glaube, die Prowein ist da hingegangen und gesagt, Leute, ein Jahr noch, dann ist sie tot, dann habt ihr gar nichts mehr.
Ja.
Und die haben ja auch, was haben sie verloren? Die haben nur noch die Boot, glaube ich, sie haben irgendeine große, haben sie nicht die Modemesse nach Köln verloren oder irgendwie sowas? Also die haben ja schon mal eine Messe verloren, weil die zu gierig waren. Und das haben sie vielleicht dann gemerkt, das wollen sie nicht nochmal.
Ja.
Deswegen, das Thema hat sich erledigt. Aber du hast auf der Messe trotzdem noch Leute gehört, die darüber reden, das ist alles scheiße hier und die Hotels zu teuer.
Typisch deutsch, glaube ich. Ich glaube, wir müssen da wirklich aufhören, unsere größte Weinmesse, die wir haben, selber niederzureden.
Mhm.
Um selber zu sagen, ja, geht doch alle nach Paris.
Genau, weil die in Bordeaux ist ja quasi, hat ja an die Probein verloren, weil sie so frankreichlastig war. Weil die Franzosen es einfach niemals hinkriegen werden, von ihrem, ja, vielleicht auch zu Recht hohen Ross.
Ja, ja, klar.
Runterzusteigen, dass eigentlich der Nabel der Weinwelt sie sind. Und was wollen die anderen hier eigentlich alle? Und deswegen, Leute, lasst uns die Probein erhalten. So, jetzt reden wir über Wein.
Musst du mal nachschenken.
Ja.
Danke. Du wolltest noch was zur Altersstruktur unserer Hörer sagen, aber das machen wir einfach das nächste Mal.
Machen wir noch kurz. Gut, also ja. fand ich ganz interessant, weil das ist eigentlich für die nächste Geschichte auch. Im Moment sind ungefähr ein Viertel unserer Hörer jünger als 35. Ich hatte neulich eine Anfrage, deswegen habe ich gefragt, eine Werbeanfrage von einer Agentur für einen Händler. Ich habe mir den Händler angeguckt und gesagt, Leute, der wäre eh nicht glücklich, ihr verkauft Primitivo. Drei Viertel eurer Sachen, ja. Primitivo, das hat er im Blindflug wirklich völlig falsch aufgehoben. Sind wir auch zu teuer für euch dann. Und die wollten aber auch so wissen, die wollten halt, ab 35 wollten die halt haben. Wahrscheinlich deswegen auch. Und dann habe ich gesehen, 25% unserer Hörer sind noch jünger als 35. Und ich fand es deswegen interessant, weil bei unserer ersten Live-Veranstaltung, so einem Charity-Dinner im Parkstern, vor sechs Jahren,
ja.
War neben Sascha und mir noch Jerome da, der ungefähr, ich glaube, der ist altersmäßig zwischen Sascha und mir oder sowas, oder mein Alter. Und dann war der nächste Jüngere 34.
Hm.
Also das heißt, von denen, wir waren 13 Leute oder sowas, drei Leute, also wir beide ein Hörer über 35 und alle anderen unter, aber viele so bei 34, 33, 32. Und dass wir jetzt nur noch ein Viertel haben, ist, weil die einfach mit uns gewachsen sind.
Ja,
also ich glaube nicht, dass wir die verloren haben, die sind genau weitergerutscht mit uns. Also wir akquirieren jetzt nicht mehr so viele neue Hörer in den 20ern, vielleicht auch, weil wir uns noch sehr stark entwickelt haben in diesen Feinwein-Krams und so weiter. Und vielleicht siehst du dann die Flasche und denkst, weiß ich nicht, das werden wir demnächst mal herausfinden. Das wollte ich immer noch mal herausfinden.
Ja.
Vielleicht auch, weil wir jetzt älter sind. Und vielleicht ein 26-Jähriger, dann sieht so, okay, das sind so ältere Herren. Ja, ist ja so. Für mich ist ja.
Wo ist der Diversitätsbeauftragte bei denen eigentlich?
Nee, und diese sagen, weiß ich nicht. Damals waren wir ja immer noch vor sechs Jahren jünger. Und jetzt sind die mit uns gealtert sozusagen. Das heißt, sie sind immer noch ganz, ganz wesentlich jünger als ich. Also ich bin nach wie vor, also älter als ich sind, aber mittlerweile auch schon so 12-15%, weil die einfach auch die Podcasts für sich entdeckt haben.
Mhm.
Und jetzt haben wir noch ein Viertel unter 35. Das finde ich aber auch immer noch ziemlich cool.
Voll. So, Wein. Das ist Rotwein.
Mhm.
Es hat eine ganz schöne Nase. Die Frucht ist nicht so dominant. Ein bisschen kirschig, aber ich finde, es hat auch so ein bisschen Unterholz. Am Anfang war es flintig, aber das ging mit der Luft so ein bisschen weg. Am Anfang fand ich es richtig flintig.
Ich habe gerade einen ganz anderen Wein im Glas. Ich habe einen Teil in die Grafe geschüttet und den habe ich uns eingeschenkt. Und den Rest hier jetzt eigentlich auch nochmal nachgeschafft aus der Flasche und mir nur aus der Flasche eingeschenkt und das hat viel mehr Gerbstoff gerade. Also die Luft hat ihm sehr gut getan. Das war eine sehr weise Entscheidung, den zu belüften.
Das auf jeden Fall. Gerbstoff habe ich mir auch aufgeschrieben. Das war ein bisschen witzig. Das hat man manchmal, finde ich, dass wenn es kurz mehr Luft bekommt im Glas, verstärkt sich das. Also man hat den ersten Schluck und da ist noch gar nicht so viel Gerbstoff. Und dann schenkt man so ein bisschen, kommt Luft zu und plötzlich verstärkt sich das. Es ist noch jung. Am Anfang dachte ich fast, oh, das ist grün, aber es ist nicht grün. Es ist sehr schlank, es hat noch einen sehr festen Gerbstoff, aber es bleibt auf einer sehr eleganten Linie, sag ich mal.
Mhm.
Ich war erst bei Pinot, aber ich glaube, es ist kein Pinot.
Was soll es denn sonst sein?
Ja. Das ist mein altes Phänomen, ne? Dass ich in meinem ersten richtig bin und dann plötzlich nochmal umschwenke. Also es ist Pinot.
Ja.
Gar nichts anderes gesagt. Und es ist Pinot so schön, ne? Also so dieses, ich bin auf dieser sehr schlanken, eleganten, mit guter Säure, aber reif Linie, ohne grün zu werden. Also ich habe keine Tomatenpflanze, ich habe kein gemüsiges Aroma da mit drin. Das ist schön. Sehr schön zu trinken. In 5 Jahren wahrscheinlich nochmal ein bisschen schöner.
Vielleicht auch in 20, wer
weiß. In 20 Jahren könnte auch noch sein.
Es ist nämlich schon 10 Jahre alt.
Wirklich?
Ja.
2016. Hm. Spannend. Weil Alterungsnoten finde ich gar nicht so viele. Das ist noch...
War also wirklich ernst gemeint. Ich kenne den Wein eigentlich auch jung. Also war nie so ein Brett oder so. Mhm. Also der hatte das nicht nötig. 10 Jahre. Also man würde ja denken, wenn er jetzt noch so jung ist, oh Gott, wie muss er denn geschmeckt haben, als er 3 Jahre alt war. Nicht viel verschlossener, nicht viel lauter in der Frucht. Der ist sehr, sehr konstant. Deswegen könnte ich mir eben vorstellen, das ist meine Erfahrung, wenn sich in den ersten 10 Jahren nicht so viel tut, dann bin ich kein Fan davon, so riesige Zahlen immer rauszuwerfen. Ich denke immer so 1 Jahr, 2 Jahre weiter. Aber wenn sich in den ersten 10 Jahren so eine smoothe, leichte Entwicklung zeigt, dann glaube ich, das kann auch durchaus noch deutlich länger gehen.
Ich glaube, dass das ein ganz großer Mythos will ich nicht sagen, aber dass das so ein Irrtum ist, den ich voll und ganz unterschreiben kann, in dem, was du jetzt gesagt hast. Manchmal denkt man, wenn das nach 10 Jahren so schmeckt, das muss am Anfang ganz grauselig gewesen sein. Aber das ist oft gar nicht so, sondern das ist so stabil auf die Flasche gefüllt und so cool aus dem Jahrgang rausgeholt, dass es einfach so eine lange Reifeperiode hat, ohne dass es untrinkbar war am Anfang.
Es gibt aber diese Jahrgänge. Mein Lieblingsjahr, also wir gerade bei 2016 sind, beim Riesling 2016 war das ja so, dass ich gedacht habe, wow, du hast die Sachen 2018 nochmal nachprobiert und die haben genauso geschmeckt wie 2017. Aber es hat sich in dem Jahr gar nichts entwickelt. Normalerweise hast du eine riesige Entwicklung im zweiten Jahr in der Flasche. Aber bei den deutschen DGs 2016, also die guten, weil wir hatten ja dieses dieses Peronospora-Problem, es waren ja nicht alle gut, aber es gab ja etliche sehr gute. Da waren ganz viele dabei, die nach einem Jahr genauso geschmeckt haben wie bei ihrer Vorstellung.
Also, Deutscher Pinot, 2016. Wo kommt der her? Vielleicht mal aus dem Rheingau, könnte sein.
Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, aber es ist ja ganz klar. Du denkst natürlich, wenn da von Bodmann kommt, dann muss das ja deutsch sein. Dabei hast du selber gehört, das ist diese unglaublich feine Eleganz, die wir doch eigentlich immer nur im Burgund verorten. Nein, ich ja auch nicht. Ich bin ja auch der Meinung, dass es Deutsche gibt, die das so können.
Montelis Premier Cru.
Genau, wir sind in Burgund.
Fouillé.
Fouillot.
Boussy. Domaine Boussy.
Laurent Boussy, es gibt eine Menge Boussys. Deswegen muss man sagen, Laurent Boussy aus Montelis. Der sitzt auch in Montelis. Im Dorf. Und macht, was so drumrum ist auch, also er macht auch ein Masso in Weiß und was Chambertin, das hat er glaube ich auch einen, da muss er immer sehr, sehr weit für fahren mit dem Trecker. Und hat ihn deswegen aufgegeben, ich weiß es nicht mehr genau. Ich war da 2018 oder so, war ich glaube ich da. Und die Sachen haben mir extrem gut gefallen und dann haben wir sie importiert, weil er keinen Importeur hatte und die sehr günstig sind. Das hier hat, glaube ich, 28 Euro gekostet.
Oh, das ist wirklich günstig.
Ein Premier Cru aus dem Burgund, auch wenn es nur in anderen Abführungen Montelis ist. Aber Montelis ist eigentlich schon ziemlich gut. Ist es tatsächlich sehr bezahlbar und wir haben das mit ein paar Leuten importiert und die sind dann nicht alle so drauf angesprungen wie ich. Deswegen fand ich es jetzt mal sehr interessant, das ins schwarze Glas zu füllen und mal zu hören. Ich finde es nämlich auch sehr elegant und sehr gut. Und ich mag diese satte, sauerkirschige Frucht sehr gern. Und gleichzeitig ist das eben leise.
Trotzdem. Ja, voll.
Obwohl es hat das. Also mir hat das jetzt sehr gut gefallen. Das Einzige, was schade ist, ist, glaube ich, habe es noch eine Flasche. Ich hatte 6 Flaschen davon. Und ich hätte dem mehr Zeit geben müssen. Ich habe insgesamt von Boussy, glaube ich, noch 4, 5 Flaschen von 50 oder so, die ich damals geholt habe. Und ist das bezahlbare Burgund? Das gibt es immer noch. Natürlich kostet es heute jetzt nicht mehr 28, aber es kostet halt nicht 78. Also das ist ganz schön. Und ist auch natürlich ein Grund, hinzufahren. Allerdings nur mit Dolmetscher, denn der spricht kein Wort Englisch.
Ja, warum auch? Ist ja Franzose.
Genau. Nee, das finde ich schon schräg, weil der ist bestimmt 15, 20 Jahre jünger als ich, der Laurent Boussy. Und echt erstaunlich. Also fragst dich, wie das geht. Also ja. Der ist ja zur Schule gegangen. Also die haben doch alle mittlerweile europaweit eine verpflichtende erste Fremdsprache. Ja? Also Was hat er denn gemacht? Ich war wirklich kein Wort. Wir hatten einen Dolmetscher dabei. Ernsthaft, wir waren auf der Reise, hatten wir tatsächlich einen im Burgund lebenden Amerikaner, der als Dolmetscher für das Komitee Interpersonell immer wieder arbeitet und unser Reiseführer war. Sonst hätten wir mit dem wenig Spaß gehabt.
Das ist eigentlich voll der geile Job. Englischübersetzer im Burgund.
Ja, und Reiseguide. Der führt auch reiche Leute rum und, und hat sich dann auch noch dann, sag mal, angeeignet, die Möglichkeiten, das zu sammeln und zu verschicken. Das ist halt das größte Argument, das ihn zu verpflichten ist, dass du nicht nur einen Fahrer hast, das heißt, du kannst auch noch trinken, also der fährt dich, er übersetzt, er öffnet dir die eine oder andere Tür, die nicht so, sonst öffnet, wobei er da selber sagt, so gut war nicht, Stevie, also er kann dir nicht Romani Conti aufsperren oder so, aber so ein paar Sachen. Und er ist in der Lage, dir den Transport zu organisieren, also nach Amerika, weil er ist Amerikaner, hat vor allem amerikanische. Das sind dann Geschäftsleute, die dann da einsegeln und dann mit ihm da rumfahren und dann sagen, ja, hier von ein paar Kisten, davon ein Kisten. Und wenn die weg sind, holt er das alles ab und macht notfalls einen Container fertig sozusagen.
Na klar.
Und verschickt das. War ganz cool.
Schön.
Jawohl.
Haben wir heute ja extrem un-Michel Roland-mäßig getrunken.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.